diese vier allein, also allein Jesus Christus, allein die Gnade, allein der Glaube und allein die Heilige Schrift, diese vier Grundpfeiler geben vier Antworten auf die eine Frage, die Martin Luther so formuliert hat: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Oder anders gesagt, wodurch werden wir vor Gott gerecht? Es geht also bei all diesen vier Einzelthemen um das eine große Thema unserer Rechtfertigung, unserer Gerechtmachung vor und durch Gott. Die Reformatoren damals haben in der Rechtfertigungslehre den höchsten und fürnehmsten Artikel der ganzen christlichen Lehre und den Schlüssel zum Verständnis der ganzen Heiligen Schrift gesehen. Mit diesem Artikel der Rechtfertigung steht und fällt die Kirche. Und dann haben die Reformatoren das verglichen. Dieser Artikel ist die Sonne, die Gottes Volk erleuchtet. Er ist das Feldzeichen, das den Christenglauben von allen anderen Religionen unterscheidet. Im Blick auf unser heutiges Thema allein aus Gnaden, sagt Martin Luther in der 62. seiner 95 Thesen von 1517, der wahre Schatz der Kirche ist das allerheiligste Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Gottes. Ich zitiere auch heute Abend immer wieder einiges aus den Bekenntnissen unserer Kirche, weil ich denke, wir stehen in einer ganz, ganz ähnlichen Situation wie damals zur Zeit der Reformation, dass doch in Kirche und Theologie einiges durcheinander ist. Und ich denke, es ist so unwahrscheinlich hilfreich, wie treffend und wie präzise die Reformatoren damals Dinge auf den Punkt gebracht haben, die unseren Glauben ausmachen. Überall, wo Paulus im Neuen Testament die Rechtfertigungslehre begründet oder wo er sie verteidigt, da kommt er auf die Heilsbedeutung Jesu zu sprechen. Jesus Christus musste für uns sterben, weil kein einziger Mensch durch ein gesetzestreues Leben gerecht werden kann. Wäre es anders, so hätte der Tod Jesu keinen Sinn gehabt. Paulus schreibt in Galater 2,21, ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn wenn durch das Gesetz die Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Die Logik dieses Zusammenhangs zwischen der Rechtfertigungslehre und zwischen der Lehre vom stellvertretenden Tod Jesu erschließt sich vom Problem der Sünde her. Gott kann als der Heilige, allmächtige Gott Sünde nicht dulden, auch nicht die kleinste Sünde. Gott kann aber auch nicht einfach über die Sünde hinwegsehen, ohne sie auszuräumen. Martin Luther King, der ermordete Pfarrer und Schwarzenführer aus den USA, hat richtig festgestellt, wer das Böse, die Sünde ohne Widerspruch hinnimmt, der arbeitet in Wirklichkeit mit ihm zusammen. Gott sagt deshalb ein ganz, ganz eindeutiges Nein zur Sünde. Aber er will ein eindeutiges Ja zum Sünder sagen. Wie kann Gott aber zum Sünder Ja sagen, ohne dabei die Sünde auf sich beruhen zu lassen? Da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder Gott zieht den zur Verantwortung, der für die Sünde verantwortlich ist. Und das ist der sündige Mensch, das wären wir alle, ohne Ausnahme. Und dann würde Gott ganz rein nach Recht und Ordnung entscheiden und keiner könnte ihn dafür verurteilen. Oder aber Gott lässt Gnade vor Recht ergehen und dann straft er einen Stellvertreter anstelle von uns Menschen und er lädt diesem Stellvertreter die Schuld auf. Gott hat sich gnädigerweise für die zweite Möglichkeit entschieden. Durch die ganze Heilsgeschichte hindurch macht Gott seine Absicht bekannt, den Menschen, der von sich aus rettungslos von Gott getrennt ist, zu retten. Bereits im Alten Testament wird diese Absicht Gottes deutlich. Durch den Propheten Hesekiel 33, Vers 11, lässt Gott seinem Volk ausrichten, so wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre und lebe. Glaubende Menschen des Alten Testaments, die dann tatsächlich umgekehrt sind und die dann Erfahrungen mit Gott gemacht haben, sie bestätigen mit ihrer Person und mit ihrem Leben, dass Gott seinen Heilswillen tatsächlich in die Tat umgesetzt hat und dass Gott tatsächlich bei einzelnen Menschen mit seinem Heilswillen zu seinem Ziel gekommen ist. David preist in Psalm 103, Verse 8, 10 und 11: Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und er vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Wie gesagt, bereits im Alten Testament ganz deutlich dieser Heilswille Gottes. Im Neuen Testament setzt sich diese Erfahrung mit der Gnade Gottes fort. Angesichts seines gewalttätigen Widerstandes gegen Gottes Handeln in Jesus Christus ist es nach dem Urteil des Paulus ein Zeichen rein göttlicher Gnade, dass es Gott gefiel, ausgerechnet dem Paulus seinen Sohn zu offenbaren. Dem, der das Volk Gottes verfolgt hat, dem, der die Christen umgebracht hat und sie ins Gefängnis ausgeliefert hat. Und Gott ist gnädig und offenbart dem Paulus seinen Sohn. Paulus betont deshalb, dass er sich mit all dem, was sein Leben ausmacht, einzig und allein der Gnade Gottes verdankt. Er schreibt: Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. 1. Korinther 15. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Genau der gleiche Satz könnte über dem Leben von Martin Luther stehen. 1545, also ein Jahr vor seinem Tod, hat Martin Luther noch einmal ein großes Zeugnis von sich und seinem Glauben abgelegt. Dabei spielt das Verständnis der Rechtfertigung, also Luthers intensive Suche nach einem gnädigen Gott, eine ganz große Rolle. Ich möchte einiges aus diesem Zeugnis zitieren, weil dieses Zeugnis Glaubenserfahrungen widerspiegelt, die so auch heute bei dem einen und anderen von uns da waren oder noch da sind. Luther schreibt: Es war gewiss wunderbar, wie ich von einem hitzigen Eifer ergriffen gewesen war, Paulus im Brief an die Römer kennenzulernen. Aber im Weg war mir bisher nicht die Kälte meines Herzens gestanden, sondern ein einziges Wort, die Gerechtigkeit Gottes. Ich hasste dieses Wort Gerechtigkeit Gottes, denn durch den Brauch und die Übung aller Doktoren war ich gelehrt worden, dieses Wort philosophisch zu verstehen, von der sogenannten aktiven Gerechtigkeit, durch die Gott gerecht ist und die Sünder und Ungerechten straft. Ich aber konnte den Gerechten, den sünderstrafenden Gott nicht lieben. Ich hasste ihn vielmehr. Denn obwohl ich als untadeliger Mönch lebte, fühlte ich mich vor Gott als Sünder. Und ich war ganz unruhig in meinem Gewissen. Und ich getraute mich nicht zu hoffen, dass ich durch meine Genugtuung, durch meine Verdienste mit Gott versöhnt sei. Ich war voll Unmuts gegen Gott, wenn ich in heimlicher Lästerung so doch mit mächtigem Murren und sprach: Soll es denn nicht genug sein, dass die elenden, durch die Erbsünde ewiglich verdammten Sünder mit allerlei Unheil bedrückt sind durch das Gesetz der 10 Gebote? Muss denn Gott noch durch das Evangelium Leid an Leid fügen und uns auch durch das Evangelium mit seiner Gerechtigkeit und seinem Grimm bedrohen? So raste ich vor Wut in meinem verwirrten Gewissen, ich pochte aber dennoch ungestüm an dieser Stelle bei Paulus an, voll glühenden Durstes zu erfahren, was der heilige Paulus wolle. Und dann kommt der Umschwung. Da erbarmte sich Gott meiner. Unablässig sann ich Tag und Nacht, bis ich auf den Zusammenhang der Worte merkte, nämlich die Gerechtigkeit, wird im Evangelium offenbart, wie geschrieben steht, der Gerechte lebt seines Glaubens. Da fing ich an, die Gerechtigkeit Gottes als eine solche Gerechtigkeit zu begreifen, durch die der Gerechte als durch Gottes Geschenk, lebt. Das heißt, Gott rechtfertigt uns aus Gnade und Barmherzigkeit. Und vorher hatte es geheißen, ich raste, ich war unmutig, ich lästerte gegen Gott. Und dann heißt es, nun fühlte ich mich ganz und gar neu geboren. Die Tore des Paradieses hatten sich mir aufgetan. Ich war in das Paradies selbst eingegangen. Da zeigte mir sogleich auch die ganze Heilige Schrift ein anderes Gesicht. Die Barmherzigkeit und Gnade hat diesen Martin Luther verändert. Die Barmherzigkeit und Gnade Gottes hat Menschenleben verändert und sie verändert Menschenleben bis heute. Barmherzig und gnädig. So stellt sich Gott vor, immer wieder im Alten Testament. Zum Beispiel bei der Vorstellung Mose gegenüber in 2. Mose 34, Vers 6. Barmherzig und gnädig, so bin ich, sagt Gott. Damit teilt uns Gott mit, wie er ist und vor allem, wie er sich uns gegenüber verhalten möchte. Barmherzig und gnädig. Und was Gott da über sich selber sagt, das darf jeder von uns, das darf ich und das dürfen Sie für sich in Anspruch nehmen. Ich will dir gnädig sein. Wir gebrauchen als Christen ja dieses Wort Gnade recht häufig. Was aber bedeutet dieser Begriff? Die Gnade kommt ganz und gar aus der Freiheit Gottes. Sie ist die freie Herablassung, in der Gott allein der Gewährende ist. Niemand kann ihn dazu zwingen. Gott ist in keiner Weise abhängig von uns. In der Gemeinschaft, die durch die Gnade geschaffen wird, hat Gott die, denen er gnädig wird, nicht nötig. Gott hat uns nicht nötig. Aber wir haben ihn nötig, um überhaupt leben zu können. Und wir haben seine Gnade nötig, um überhaupt leben zu können. Wenn Gott jemand gnädig ist, dann ist das hundertprozentig seine freie Entscheidung. Nichts anderes. Im Gespräch mit Mose sagt Gott über sich selber, 2. Mose 33, 19, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wem ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Die freie Wahl Gottes. Die Gnade ist ungeschuldete Zuwendung Gottes zu uns. Sie ist grundsätzlich das, was keiner von uns verdienen kann. Egal mit was wir das auch versuchen. Gnade ist unverdientes Geschenk, das wir nur als solches auch empfangen können. Paulus schreibt in Römer 11, Vers 5 und 6, etliche sind übrig geblieben nach der Wahl der Gnade. Ist's aber aus Gnade, so ist's nicht aus Verdienst der Werke. Sonst würde Gnade nicht Gnade sein. Und Ludwig Hofacker unterstreicht das und sagt zur freien Gnade Gottes, wenn es nicht eine freie Gnade wäre, so wäre sie gar nicht für uns. Das ganze Evangelium würde dann über den Haufen fallen. Wenn irgendwo die Reichtümer Gottes aufgestellt wären und oben daran stände geschrieben, diese Reichtümer kann sich der zueignen, der Sanftmut oder Geduld oder Liebe hat, da würde keiner von uns zu diesen Reichtümern gelangen. Da stünden wir alle da und würden dürsten und dürsten und wir könnten niemals trinken. Wir würden verzweifeln. Aber das ist ja gerade das Herrliche und Befreiende an der Gnade Gottes. Ganz und gar unverdient und ganz und gar geschenkweise. Wir müssen sie nicht verdienen, wir dürfen sie uns schenken lassen. Gnade ist die praktische Umsetzung der Liebe Gottes zugunsten von uns Menschen. Und an dieser Stelle wird sehr, sehr deutlich, wie groß der Unterschied ist zwischen Gottes Liebe und unserer Menschenliebe. Unsere Liebe entsteht doch sehr, sehr oft an dem, was uns liebenswert erscheint. Die Liebe Gottes findet das, was ihm liebenswert scheint, nicht vor. Gott schafft das, was ihm dann liebenswert ist erst. Und das ist der große, große Unterschied. Gott liebt uns, heißt es in der Bibel, obwohl wir noch Feinde waren, obwohl wir noch Sünder waren, und er schafft uns dann zu Menschen, die ihm Freude machen. Dass wir aus Gnade gerettet sind und dass unsere Rettung Geschenk Gottes ist, das wird sehr, sehr schön deutlich bei der Taufe von kleinen Kindern. Selbstverständlich wirkt die Taufe nicht automatisch, wie leider viele das denken. Es muss in jedem Fall der persönliche Glaube dazukommen. Was aber, so denke ich, in sehr schöner Weise bei so einer Taufe eines kleinen Kindes zum Ausdruck kommt, ist die bedingungslose Liebe Gottes. Gott bietet diesem kleinen Menschen, der, selbst wenn das möglich wäre, doch noch gar keine Gelegenheit hatte, sich etwas zu verdienen, seine Liebe und seine Gemeinschaft an. Ein Tauflied von Siegfried Fietz betont genau diesen Aspekt der bedingungslosen Liebe Gottes. In diesem Tauflied heißt es: In der Taufe, da spricht Gott zu dir. Ich habe alles für dich getan. Wenn du das annimmst und mich liebst, dann fängt dein Leben erst wirklich an. Gnade ist Ausdruck der Liebe Gottes, und zwar seiner ewigen Liebe zu uns. In Epheser 1, 4 bis 6 schreibt Paulus: In Jesus hat uns Gott erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir sollten heilig und unsträflich sein vor ihm. In seiner Liebe hat er uns dazu verordnet, dass wir seine Kinder seien durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Und in 2. Timotheus 1, 9 lesen wir: Gott hat uns gerettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Vorsatz, und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. So wertvoll sind wir alle in den Augen Gottes, dass Gott sich über uns und unsere Rettung Gedanken macht, längst vor der Erschaffung der Welt, bevor diese Welt überhaupt existierte. Lang vor unserem eigenen Leben und sehr lang, bevor wir selber Ja gesagt haben zu Gott, lang vorher hat Gott diesen Vorsatz gefasst, uns zu retten. Diese Gnadenwahl Gottes ist eigentlich das ganze Evangelium auf einen Punkt gebracht. Davon leben wir, das ist gute Nachricht. Martin Luther hat nicht nur auf der Kanzel oder im Hörsaal über die Bibel geredet, sondern auch im privaten Umfeld, etwa beim Mittagessen mit seiner Familie, mit Studenten und mit Kollegen. Und einige seiner Studenten haben diese sogenannten Tischreden dann immer aufgeschrieben, und wir haben sie glücklicherweise heute. In einer solchen Tischrede sagt Martin Luther: Alle Gerechtigkeit ist ihrem Ursprung nach von Gott selbst. Er hält als erster Adam, Abraham und viele andere seiner Anrede für wert. So beruft Gott auch Mose und David: Gott, unser Herr, hat alle Wege zuerst angefangen. Das Wort der Verheißung und die Gnade muss vorher da sein. Die rechtfertigende Gnade ist lauter Vergebung und Zurechnung. Was hat denn Maria dazu getan, dass sie die Mutter Christi geworden ist? Die Erkenntnis Christi ist ein großes Ding und so verachtet. Es heißt, das Licht scheint in der Finsternis. Das Licht kommt in unsere Finsternis und macht es hell. Ohne diesen Vorsatz Gottes, uns zu erwählen und uns gnädig zu sein, wäre es nie und nimmer zur Versöhnung zwischen uns Menschen und Gott gekommen. Und ohne diese Gnade kommt es auch heute bei niemand zur Versöhnung zwischen ihm und Gott. Aber Gott will unsere Versöhnung mit ihm. Gott will, dass jeder Mensch mit ihm versöhnt wird. Und dieser Wille Gottes ist die Voraussetzung, dass das auch klappt. Diese Versöhnung soll nach dem Willen Gottes Geschichte werden im Leben von jedem von uns. Die ganze Welt- und Menschheitsgeschichte seit der Zeit Jesu bis heute und bis zum Wiederkommen Jesu dauert so lange, weil Jesus vielen, vielen Menschen, einschließlich uns, die Möglichkeit geben will, ihn kennenzulernen und dann für alle Zeit in seiner Gemeinschaft zu leben. Dieser gnädige Wille steht hinter dieser langen Zeit unserer Weltgeschichte. Das sagt Petrus in 2. Petrus 3, Vers 9. Die Gnade Gottes, die wie gesagt bereits vor der Welterschaffung da war, ist dann in Jesus Christus als Person erschienen. In Galater heißt es, als die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn. Die Zeit, die Gott geplant hat, war erfüllt und dann wurde die Gnade Gottes in Jesus Person. Jesus selber ist die versöhnende Gegenwart Gottes. Und er wird deshalb in Matthäus 1 nicht umsonst Immanuel genannt. Gott mit uns. Er ist der Gott mit und für uns. Indem Jesus zu uns Menschen kommt und uns seine Gemeinschaft anbietet, geschieht Gottes Begnadigung. Martin Luther war neben seiner theologischen Arbeit ständig bemüht, das, was er bei dieser Arbeit erkannt hatte, auch dem Volk bekannt zu machen, auch den Leuten außerhalb des Hörsaals. Und eine der Methoden, die dabei sehr, sehr gut halfen, die in der Reformation neu entdeckten Schätze des Evangeliums vielen einzelnen Menschen nahezubringen, waren Lieder. Wir haben heute ja auch sehr viele Lieder von Martin Luther in unserem Gesangbuch. Solche Lieder wurden damals auf Einzelblätter geschrieben und in einer sehr, sehr hohen Auflage im ganzen Land verteilt. Durch die Kombination von Text und Melodie haben sich dann diese Lieder sehr, sehr gut eingeprägt. Sie wurden auch gesungen in der Schule, im Gottesdienst und zu Hause. Und sie haben so zur Evangelisierung und zur Glaubensstärkung vieler, vieler Menschen beigetragen. In einem seiner Lieder erzählt Martin Luther diese Begnadigung durch Gott. Und das ist nichts anderes als erzählte Theologie, die jeder gut nachvollziehen kann. Ich möchte Ihnen eines dieser Lieder vorlesen und Sie dadurch auch ermutigen, einmal wieder mehr diese Lieder durchzulesen, auch im Hinblick auf das, was die über Theologie aussagen. Sie kennen sicher dieses Lied. Da heißt es, dem Teufel ich gefangen lag, im Tod war ich verloren. Mein Sünd mich quälte Nacht und Tag, darin ich war geboren. Ich fiel auch immer tiefer drein, es war kein Guts am Leben mein, die Sünd hat mich besessen. Und dann die Abwehr gegen die guten Werke, die ja in der katholischen Kirche damals der Heilsweg waren. Mein guten Werk, die galte nicht, es war mit ihm verdorben. Der Freiwill hasste Gottes Gericht, er war zum Guten erstorben. Die Angst mich zu verzweifeln trieb, dass nichts denn Sterben bei mir blieb, zur Höllen musste ich sinken. Also Angst vor Gott, keine Heilsgewissheit. Da jammert Gott in Ewigkeit, mein Elend übermaßen. Er dacht an sein Barmherzigkeit, er wollt mir helfen lassen. Er wandt zu mir sein Vaterherz, es war bei ihm fürwahr kein Scherz, er ließ sein Bestes kosten. Und dann formuliert Luther diese Sendung Jesu in einem Zwiegespräch zwischen Gott und Jesus. Er sprach zu seinem lieben Sohn, die Zeit ist hier zu erbarmen. Fahr hin, mein herzenswerte Kron, und sei das Heil dem Armen. Und hilf ihm aus der Sünde Not, erwirk für ihn den bittern Tod und lass ihn mit dir leben. Der Sohn dem Vater gehorsam ward, er kam zu mir auf Erden. Von einer Jungfrau rein und zart, er sollt mein Bruder werden. Gar heimlich führt er sein Gewalt, er ging in meiner armen Gestalt, den Teufel wollt er fangen. Und dann der persönliche Bezug im Glauben. Er sprach zu mir, halt dich an mich, es soll dir jetzt gelingen. Ich geb mich selber ganz für dich, da will ich für dich ringen. Denn ich bin dein und du bist mein und wo ich bleib, da sollst du sein, uns soll der Feind nicht scheiden. Dieser ganze Rechtfertigungsartikel in einigen sehr, sehr schönen, begreiflichen Liedversen. Im Kommen, Sterben und Auferstehen Jesu vollzieht sich diese Rechtfertigung der Sünder allein aus Gnade. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Und dann kommt wieder dieser Ausdruck, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Kein Verdienst, sondern alles schenken. Gott schenkt uns alles. Das ist Gnade. Das ist der Mittelpunkt des Evangeliums. Und das ist der Grund unserer Freude als Christen. Das ist das Feldzeichen, durch das sich der christliche Glaube von allen anderen Religionen unterscheidet. Feldzeichen. In früheren Jahren hatte jedes Heer solch ein Feldzeichen dabei. Wenn dieses Feldzeichen oder Fähnlein, wie es manchmal genannt wird, hochgehalten wurde, dann war das das Zeichen, dass das betreffende Heer in der Vorwärtsbewegung war und gesiegt hat. Das feindliche Heer versuchte, dieses Feldzeichen zu rauben, als Zeichen, dass dieses andere Heer dann verloren hat. Weil die Rechtfertigungslehre das Feldzeichen des christlichen Glaubens und der Zentralpunkt des Evangeliums ist, deshalb muss gerade dieses Thema Angriffe von vielen verschiedenen Seiten aushalten. Vor einigen Wochen wurde in Norddeutschland wieder eines dieser zutiefst kritikwürdigen Gebetstreffen von verschiedenen Religionen in einer evangelischen Kirche veranstaltet. Ein überzeugter Christ, der diese religionsvermischende Veranstaltung kritisiert hat, musste sich vom dortigen islamischen Imam beschimpfen lassen. Unter anderem sagte dieser islamische Lehrer, was muss denn das für ein Gott sein, der so blutrünstig ist und seinen eigenen Sohn opfert? Was muss das bloß für ein Gott sein? Gott ist nicht blutrünstig, sondern so unendlich liebevoll, dass er sein Bestes, seinen eigenen Sohn hergibt. Das ist natürlich für Nichtchristen sehr schwierig zu begreifen. Im Islam etwa gibt es keine Sünde, die nicht durch eine andere gute Tat wieder ausgeglichen werden könnte. Und deshalb ist eine Stellvertretung durch einen anderen nicht nötig, ja, sie ist gar nicht möglich nach dem Koran. Jeder Mensch muss für sich selber gerade stehen. Selber gerade stehen in den Augen Gottes, da wären wir ausnahmslos und hoffnungslos verloren. Was im Islam gilt und was in verschiedenen anderen Religionen gilt, dass sich der Mensch selber seine Gerechtigkeit verdienen muss, das passt selbstverständlich unserer menschlichen Natur sehr gut ins Konzept. Selber etwas leisten, auf das ich mich dann berufen kann, das ist das, was wir eigentlich wollen. Sich von einem anderen gerecht machen lassen, geschenkweise gerecht werden, abhängig sein von dem, was ein anderer für mich tut, das fällt uns allen relativ schwer. Das widerstrebt unserer menschlichen Natur. Wir wollen doch lieber auf unsere eigenen Verdienste pochen. Auf diesem Hintergrund, dass wir lieber selber etwas tun, ist die Kritik an der Gnadenbotschaft zu sehen, wie sie von der wahrscheinlich manche von Ihnen jetzt schon bekannten Pfarrerin Jutta Voss geäußert wurde, gegen die gerade dieses Lehrzuchtverfahren läuft. Sie hat Gnade definiert als Überbleibsel aus der Zeit der Feudalherrschaft. Damals gab es Feudalherren, die viele andere Menschen in einem bestimmten Gebiet unter sich hatten. Diese anderen Leute mussten diesem Herren dienen. Und dann konnte es sein, dass diese Feudalherren ihren Untergebenen eine besondere Gunst erwiesen, etwa finanzieller oder irgendeiner anderen Art. Und das war dann Gnade, Herablassung. Solch eine Gnade sei abzulehnen und deshalb sei Gnade in der Bibel grundsätzlich abzulehnen, so Frau Voss, und Gnade sei aus der christlichen Lehre herauszustreichen. Auf das Evangelium übertragen ist damit nichts anderes gesagt als, wie kann sich ein Gott anmaßen, seine Liebe und Zuwendung als Gnade zu bezeichnen? Diese Liebe und Gnade steht doch dem Menschen eigentlich zu. Ein Gott, der hierarchisch über den Menschen steht, ist abzulehnen und wird dann konsequenterweise in einer solch falschen Theologie auch aus der Bibel hinausgeworfen. Eine solche Kritik trifft die christliche Botschaft in ihrem Zentrum. Und eine solche Kritik, die die Gnade aus der christlichen Botschaft hinauswerfen will, verkennt total unseren menschlichen Standpunkt vor Gott. Denn eines ist klar, jeder braucht die Gnade. Kein Mensch ist vor Gott gerecht und kein Mensch kann sich durch irgendeine Leistung jemals selber vor Gott gerecht machen. Und deshalb geht es nicht ohne Gnade. In Römer 3, 23 und 24 steht, sie sind alle Sünder und sie mangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten. Oder anders gesagt, ausnahmslos jeder Mensch steht von Natur aus vor Gott mit leeren Händen da, ohne die Fähigkeit, diesen Zustand jemals wieder zu ändern. Und dann geht der Satz des Paulus weiter. Die, die mit leeren Händen vor Gott dastehen, sie werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade, nur durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Nur weil Gott den ersten Schritt auf uns zumacht, kommt es überhaupt zur Versöhnung mit Gott. Wer deshalb die Gnade als überflüssig oder als Überbleibsel bezeichnet, der maßt sich an, selber den ersten Schritt auf Gott zutun zu können. Und der maßt sich an, auf die entscheidende Vorleistung Gottes verzichten zu können. Jeder braucht die Gnade, aber keinem wird die Gnade aufgezwungen. Jesus ruft zur Umkehr, aber er zwingt nicht dazu. In Matthäus 9, 13 sagt er, ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Damit meint er die, die sich selber für gerecht halten. Die sollen kommen und können gerettet werden, die erkennen, wo sie ohne Gott stehen. Und die, die erkennen, dass sie Gott nötig brauchen. Wer meint, dass er ohne Gott leben kann, der darf das tun. Wir leben in einem freien Land. Jesus macht aber ganz deutlich, was er von solchen Leuten hält. Da fragen ihn einige, sind wir gerecht? Und er sagt, wenn ihr blind wärt, im Zusammenhang mit der Heilung des Blinden, wenn ihr blind wärt, dann hättet ihr keine Sünde. Nun ihr aber sprecht, wir sind sehend, so bleibt eure Sünde. Jesus wendet sich gegen die, die sagen, wir sind ohne die Hilfe Gottes sehend, wir blicken durch, wir sind gerecht. Und Jesus sagt, das geht nicht. Wer meint, er sei bereits gerecht, wer meint, er blickt bereits durch und könnte auf die Gnade verzichten, der hat in Wirklichkeit gar nichts begriffen. Erst vor ein paar Tagen hat mir eine Frau bei einem Gespräch gesagt, sie sei so unwahrscheinlich intellektuell und deshalb könne sie mit der einfachen Botschaft, die ich ihr sagen kann und die in der Bibel steht, einfach nichts anfangen. Das sei nichts für so hochgebildete Leute wie für sie. Eine so ausgeprägte Intellektualität hat mit der Weisheit, wie sie die Bibel definiert, nichts im Geringsten zu tun. Gnade kann auch wieder verloren gehen. Paulus schreibt an die Gemeinde in Galatien, also an Leute, die bereits im Glauben leben, beziehungsweise gelebt haben, in Galater 1, Vers 6 folgende, mich wundert es, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Jesu Christi zu einem anderen Evangelium, obwohl es doch kein anderes gibt. Damals wurde diesem allein Jesus Christus oder allein aus Gnade etwas anderes hinzugefügt. Und Paulus kritisiert das. Wo dem allein aus Gnaden etwas weiteres hinzugefügt wird, da wird der Gnadenbotschaft die Spitze abgebrochen. Und dann gibt es sogar das traurige Phänomen, dass glaubende Menschen aus eigener Schuld wieder aus der Gnade herausfallen, wenn sie mit eigenen Verdiensten ihre Rettung sicherstellen wollen, weil sie vielleicht dieser Gnade nicht alles zutrauen. Paulus schreibt in Galater 5, 4, ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, und ihr seid aus der Gnade herausgefallen. Entweder hundertprozentig Gnade oder eben gar nicht. Eine ganz, ganz wichtige Auswirkung hat das allein aus Gnaden auf die Gewissheit unseres christlichen Glaubens. Die Gewissheit, dass ich, dass wir von Gott gerettet sind, basiert darauf, dass Gott allein diese Rettung bewirkt. Wenn Rettung auch nur zu 1% von unseren Verdiensten abhängig wäre, dann könnten wir nie und nimmer sicher sein, ob wir jetzt tatsächlich gerettet sind oder ob nicht doch noch etwas fehlt an unserer Rettung. Ganz besonders in schwierigen Situationen unseres Lebens ist es lebensnotwendig, dass wir uns auf die Zusage Gottes verlassen können und dass unsere Rettung nicht von unserem eigenen Lebenswandel abhängig ist. Was ist denn, wenn uns Zweifel kommen? Wie reagieren wir denn, wenn Anfechtungen unsere Glaubensgewissheit bedrohen? Wenn wir dann von uns abhängig sind, dann sieht es sehr, sehr schlecht aus. Wenn dann gilt allein die Gnade, dann ist das die feste Garantie unseres Heils. An dieser Garantie kann nichts und niemand etwas ändern. Darauf dürfen wir uns verlassen. Wie Gott einen guten Plan für unser Leben hatte, längst bevor unser irdisches Leben begann, so gilt aufgrund der Gnade, dass er auch einen guten Plan hat für eine Zeit, die noch lange, lange vor uns liegt, für unsere Zukunft. Und das gilt, weil Gott zu seiner Zusage steht. Dieser wichtige Punkt der Heilsgewissheit wird noch deutlicher, wenn wir damit die fehlende Heilsgewissheit in anderen Religionen vergleichen. Am Islam wird der Unterschied ganz deutlich. In dieser Religion ist wie in allen religiösen Systemen, bei der der Mensch versucht, durch eigene Leistung vor Gott zu bestehen, eine ganz, ganz tiefe Unsicherheit in Bezug auf die Versöhnung mit Gott festzustellen. Sehr viele Moslems versuchen ja mit einem hohen Einsatz an Kraft und Zeit sich an die Gebote und Verbote des Koran zu halten. Der schwedische Bischof Christensen, der sehr lange Zeit unter Moslems gearbeitet hat, sagt, in nahezu 4 Jahrzehnten im Umgang mit Moslems habe ich noch keinen getroffen, der seiner Erlösung gewiss war, der sagen konnte, ich bin und bleibe mit Gott versöhnt. In ihrem bisherigen, aus muslimischer Sicht durchaus vorbildlichen Leben hat sich die tiefe Sehnsucht nach Frieden mit Gott nicht erfüllt. Und andererseits bekennen viele, die jetzt Christen sind, dass sie jetzt Frieden mit Gott haben. Diesen Frieden mit Gott kann es irgendwo anders als bei Jesus nicht geben, weil die Voraussetzung dafür fehlt. Wenn die Stellvertretung Jesu geleugnet, wenn die Gnade geleugnet wird, dann bleibt die ganze Last der Sünde beim einzelnen Menschen und dann kommt es eben nicht zur Versöhnung und nicht zur Heilsgewissheit. Der wahre Grund für die Heilsgewissheit auf christlicher und die Ungewissheit auf islamischer oder anderer Seite besteht im jeweiligen Gottesbild. Das Zugehen auf ein Gericht eines Gottes, von dem man nicht so recht weiß, wie man mit ihm dran ist, ist in nicht zu überschätzender Weise zu unterscheiden von der Erwartung unseres Herrn, den wir Vater und Erlöser nennen dürfen und der uns aus Gnade allein bereits jetzt das Bürgerrecht im Himmel zusagt. Philipper 3, Vers 20. Die jeweiligen Zukunftshoffnungen, die vorhandene bzw. fehlende Heilsgewissheit bestimmen unser Leben bereits jetzt in der Gegenwart oder sollten es zumindest bestimmen. Ein Moslem muss gut leben, damit er möglichst gut vor Gott dasteht und so vielleicht Erlösung erfahren kann. Wir Christen dürfen dank der Gnade Gottes und ausgerüstet mit seiner Kraft nach Gottes Willen leben, weil wir erlöst sind. Der Moslem muss auf die Heilsgewissheit verzichten, weil er sein ganzes Leben lang an seiner Erlösung arbeiten muss und dann wird erst danach im Gericht entschieden, wie das ausgeht. Wir Christen können unseres Heils gewiss sein, weil dieses Heil sein unumstößliches Fundament hat in der Gnade Gottes, die in Kreuz und Auferstehung am deutlichsten Realität geworden ist. In einem Lied, das leider nicht hier in unserem Liederbuch steht, heißt es, aus Gnaden soll ich selig werden. Herz, glaubst du's oder glaubst du's nicht? Was willst du dich so blöd gebärden? Ist's Wahrheit, was die Schrift verspricht? So muss auch dieses Wahrheit sein. Aus Gnaden ist der Himmel dein. Aus Gnaden, dieser Grund wird bleiben, solange Gott wahrhaftig heißt. Was alle Knechte Jesu schreiben, was Gott in seinem Wort anpreist, worauf all unser Glaube ruht, ist Gnade durch des Lammes Blut. Amen.